ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Verantwortung übernehmen, etwas bewegen, Ziele verfolgen, Feierabend machen, wann es dir passt oder eben auch nicht. Das sind die positiven Seiten von selbstständig sein. Okay, aber auch mehr Risiko, weniger Sicherheit, die Seite gibt's natürlich auch. Aber wenn ihr diese Macher-Vibes in euch spürt, eine Geschäftsidee in euch tragt und euch bisher vielleicht nicht so ganz getraut habt, dann ist das hier eure Sendung. Matthias Henze hat mit Mitte 20 mit zwei Kumpels die Firma Jimdo gegründet, ein Baukastensystem für Websites. Und er sagt, Unternehmer sein ist für mich einfach super. Matthias, du willst Leute motivieren, sich zu trauen. Das Feuer des Unternehmertums, wie groß ist denn die Flamme eigentlich in unserem Land da gerade?
Sie könnte durchaus größer sein. Wir sehen, dass der Gründungswille in Deutschland eher abnimmt. Und generell, wenn wir uns die Lage so anschauen, wird man eigentlich immer dazu ausgebildet, angestellt zu sein. Und daher ist es dringend notwendig, dass wir den Unternehmergeist neu entfachen.
Was würde denn dafür sprechen, sich selbstständig zu machen? Wir haben es ja beide schon getan, jeder in unterschiedlichen Branchen. Und ich kann nur sagen, ich habe sehr viel Glück auch mitgenommen, sehr viel Freiheitsgefühl. Was nimmst du denn mit von deiner Selbstständigkeit?
Absolut, ja. Also ganz, ganz viel. Freiheit ist eins davon. Das fängt damit an, dass ich mir die Arbeitszeit frei einteilen kann. Das geht weiter damit, dass ich natürlich entscheide, an was ich arbeite. Das Dritte ist auch, dass ich die Geschwindigkeit selber bestimme, in der wir uns entwickeln und in der ich mich auch selber entwickle. Und das heißt, Freiheit ist definitiv das große Thema, was Unternehmertum bietet.
Mehr als Geld? Würdest du sagen, solche Begriffe wie die, die du gerade genannt hast, Freiheit, Wertschätzung, vielleicht auch Selbstverwirklichung, sind dann doch der größere Motor?
Auf jeden Fall, dass man eigentlich ein Thema braucht, für das man brennt. Ja, das kann die Leidenschaft sein, es kann aber auch sein, das Familienunternehmen weiterzuführen, es kann auch sein, dass ein Thema wie zum Beispiel die Klimakrise einen beschäftigt und man dagegen angehen möchte mit einem Business. Alle Selbstständigen und Unternehmerinnen und Unternehmer, mit denen ich spreche, bei denen ist das Thema eigentlich immer im Vordergrund und dieser eigene Weg, ne, dieses Lebensmodell Selbstständigkeit. Und das Geld ist dann im besten Fall eben ein gutes Ergebnis.
Also bei eurer ersten Gründung 2007 mit deinen beiden Kumpels Friedel und Spring, das war jetzt kein jahrhundertealte bestehendes Familienunternehmen, was ihr übernommen habt, sondern was habt ihr euch denn damals vorgestellt? Was war euer Grund zu sagen, hey, die einen sind gerade fertig mit dem Abi, du warst fertig mit dem Studium, wir gründen unser erstes Unternehmen?
Genau, also Spring und Friedel, meine beiden Mitgründer, die haben schon ihr erstes Unternehmen gegründet, als sie 16 waren, noch während der Schulzeit und haben einfach Computer zusammengeschraubt und dann kam das Web auf und dann haben sie angefangen, sich beizubringen, wenn man Webseiten designt. Und dann am Ende der Schulzeit sind sie auf die Idee gekommen.
Moment, der aus der Garage heißt doch Steve Jobs, oder?
Ja, genau.
Ich wusste nicht, dass die Friedel und Spring heißen und Computer zusammenschrauben. Moment, Matthias.
Genau, und dann haben sie durch einen Auftrag sind sie auf die Idee gekommen, dass man über den Browser ganz leicht Internetseiten aktualisieren kann, ohne dass man eine Software downloaden muss. Und das war in 2003, also noch vor der ersten Gründung von Jimdo, und da haben wir schon angefangen zusammen zu arbeiten. Und da ging es darum, dass wir gesehen haben, okay, damit machen wir Webseitenaktualisierung viel, viel einfacher. Das war damals in 2003 ganz, ganz neu.
Also es war ein praktischer Gedanke. Es ging darum, Arbeitsabläufe zu erleichtern. Es ging jetzt nicht um den großen Traum, die Welt retten oder sonst etwas.
Nee, aber das kam relativ schnell dann dazu, weil wir haben gesehen, diese technische Möglichkeit, dass das ganz einfach geht. Und dann war so, wie cool ist es denn, wenn wir daraus eigentlich einen kostenlosen Webseitenbau bauen können. Und die erste Vision von Jimdo war Pages to the People, weil wir eben allen ermöglichen wollten, sich damit dann eben frei auszudrücken. Und das heißt, die Sachen liegen dann häufig sehr, sehr dicht beieinander.
Also ihr bedient, so habe ich es auf jeden Fall im Kopf, die kleinen und allerkleinsten Unternehmen, das sind eure Kunden. Aber war das damals auch so gedacht oder auch große Unternehmen?
Wir haben damals schon mit kleinen Unternehmen angefangen und hat aber sehr schnell gemerkt, dass eigentlich die kleinen Unternehmen unser absoluter Sweet Spot sind. Erstens, weil die das meiste aus dem Produkt herausbekommen und zweitens auch, weil wir diese Kundengruppe einfach total lieben, ja, weil wir mit denen einfach auf einer Wellenlänge sind, weil wir, glaube ich, das, was wir vorhin schon angefangen haben zu beschreiben, dieses Selbstständige, ne, das sind Menschen, die übernehmen Verantwortung, die wollen was bewegen, die heulen nicht rum, die ja, versuchen in ihrem
Macher.
Kontext...
Macher,
ja, genau, es sind
pass,
Macher.
Pass es zusammen.
Ja, genau, es sind Macher und die sind häufig auch, also ne, die haben auch dieses Persönliche, die haben alle eine persönliche Geschichte, das ist einfach so wunderbar. Und
da würde ich gleich gerne nochmal nachhaken, weil da kriege ich schon wieder Herzklopfen, weil ich das immer oft so berührend finde, wenn man Unternehmergeschichten hört. Heute bist du hier, weil du ein Buch geschrieben hast. Das Unternehmen bist du. Willst du Selbstständige unterstützen und die, die es werden wollen, oder was ist dein Motor, deine Erfahrungen eben auch aufzuschreiben?
Ganz genau. Das ist meine ganz große Motivation, weil das Modell Selbstständigkeit und Unternehmertum ein wirklich ganz wunderbares Modell ist. Und ich aber auch gleichzeitig sehe, dass es immer weniger Leute für sich selber in Betracht ziehen. Und deshalb möchte ich dafür gerne werben.
Dabei gibt es eine ganz interessante Gruppe von Frauen, Gründerinnen mit einem internationalen Hintergrund, und diese Gruppe, weiblich Migrationshintergrund, versuchen alle Bürokratie, Hürden, Felsen und Gebirge zu überwinden und beeindrucken mit Willensstärke und Haltung. Überrascht dich das auch?
Überhaupt nicht. Es ist einfach eine ganz wunderbare Gruppe, die auch wirklich sehr, sehr erfolgreich sind und sind übrigens auch die einzige Gruppe, die bei den Gründungszahlen wächst. Alle anderen Gruppen gehen eigentlich zurück, aber die Frauen mit internationalem Hintergrund, die wächst.
Du schreibst ja, jeder fünfte Mensch mit Migrationsgeschichte hat in den vergangenen 3 Jahren sein eigenes Unternehmen gegründet. Hat das einen Grund, Migrationsgeschichte?
Also ich denke schon, dass es einen Grund hat. Erstens sind es einfach Leute, die wirklich sehr, sehr hungrig sind, die was bewegen wollen. Zweitens ist es...
Da weißt du nicht, dass du vom Papa schon eine 500.000 erbst. Du hast vielleicht Eltern, die sind selber aufgebrochen, haben das Land verlassen, um eine bessere Zukunft für ihre Kinder zu schaffen.
Genau. Und die sind auch bereit, Risiko einzugehen. Die sind es sowieso per se ja gewohnt, aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Und das muss man auch sagen, sie haben einfach einen schwierigen Zugang zum Arbeitsmarkt. Und insofern nehmen sie ihr Leben einfach selber in die Hand und machen. Und das ist ganz beeindruckend.
Was spielt der familiäre Hintergrund, der finanzielle Hintergrund für eine Rolle, wenn man Kontakt aufnimmt mit Banken, wenn man Kredite braucht?
Also Geld im Hintergrund hilft immer, aber es ist nicht notwendig. Ja? Also du schaffst es, wir hatten das auch nicht, sondern wir haben ja zu dritt mit einfach nur einem Rechner angefangen und uns das auch alles selber erarbeitet. Das heißt, davon sollte man sich nicht abhalten lassen.
Aber was brauchst du dann? Was sind deine Eigenschaften als Unternehmer? Ein bisschen Wadenbeißertum? Muss man sich irgendwie an den Heizkörper anketten? Oder wenn du vorn rausgeschmissen wirst, hinten wieder reinkommen? Was ist es, Matthias, was ich brauche?
Das Erste ist, dass ich ein Thema brauche, was eine Wichtigkeit für mich hat. Ja, es könnte sein, dass man eine Leidenschaft hat, die man gerne zum Beruf machen möchte. Man kann auch sagen, okay, ich habe eine bestimmte Fähigkeit, die will ich eigentlich noch vertiefen und möchte damit ein Business aufbauen. Es kann sein, dass man sich mit einem Thema beschäftigt, wie Klimakrise oder sonst irgendwas, wo man sagt, so, da möchte ich gerne viel mehr bewegen. Und dieses Thema ist so wichtig, weil man auch Krisen erlebt und da ist dieses, warum habe ich eigentlich gegründet, das braucht man als Motor und als Motivation, um da halt auch einfach gut durchzukommen.
Aber du brauchst auch die Fähigkeit für einen langen Atem und Durchhaltevermögen, denn bei euch, eure erste Firma 2003, lief ja so mittel bis eher so gar nicht, also gerade bei der Kundengewinnung. Du telefonierst 150 Leute ab, ja, keiner wollte zunächst euer Tool. Warum hast du nicht nach dem 47., 63. und 95. Anruf den Hörer in die Ecke geworfen oder dein Mobile-Phone und hast gesagt, das war's?
Ja, das ist ganz lustig. Also es war tatsächlich so, dass wir haben im Februar gegründet und haben uns gesagt, okay, wenn wir bis Ende des Jahres nicht 75 zahlende Kunden haben, dann hören wir auf. Ja. Und ja. Wir haben gedacht damals...
Hohes Level.
Ja, genau. So, und wir hatten am Anfang gedacht, dass wir Leuten es viel, viel einfacher machen, eine Website zu erstellen, weil es viel schneller und viel günstiger ging. Was wir aber festgestellt haben, dass es viel schwieriger war, die Leute zu überzeugen, eine Webseite zu erstellen, als die Leute anzusprechen, die schon eine Webseite hatten und denen das Aktualisieren leicht gemacht haben. Und das haben wir ungefähr so im August rausgefunden und am Ende des Jahres hatten wir 10 zahlende Kunden und es war überhaupt nicht die Frage, dass wir aufhören, sondern es war klar, okay, wir haben gefunden, womit wir wachsen können, und ab da ging es auch wirklich straight line nach vorne.
Also Da muss man genau dann gucken, an welcher Schraube man drehen muss. Aber Akquise, Smalltalk mit Kunden oder nicht nur Smalltalk, sondern eben Kaltakquise, den Fuß in die Tür stellen, ist das nicht nur was für Extrovertierte?
Nee, absolut nicht. Und da gibt es tatsächlich auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass sogar viele erfolgreiche Gründerinnen und Gründer eher introvertiert sind. Ja, das brauchst du nicht. Du musst natürlich schon Akquise machen, aber jeder kann da seinen eigenen Weg finden. Das heißt nicht, dass Akquise nur über Kaltakquise funktioniert, sondern es kann über Netzwerken gehen, das kann über Partnerschaften gehen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo jeder wirklich seinen eigenen Weg finden kann.
Also berufliche Partnerschaften, ne? Und du musst jetzt nicht deinem besten Kumpel jetzt gleich eine Website andrehen.
Nee, kannst du, aber musst du nicht.
Also, gehen wir nochmal zurück. Ende 2021 veröffentlicht das renommierte IFO-Institut auch den Jimdo IFO Geschäftsklima-Index für Selbstständige. Die Befragten kommen in eure Firma und dann gibt es eben diesen Austausch. Wie ist denn gerade die Stimmung bei den kleinen und Kleinstunternehmer und Unternehmerinnen in unserem Land?
Die Stimmung ist nicht gut. Ja,
das ist wiederum nicht gut.
Genau, das ist nicht gut und das ist auch ein Problem für die deutsche Wirtschaft, weil der Sektor der Selbstständigen wirklich ein sehr, sehr wichtiger Sektor für uns ist, der leider nicht so wahrgenommen wird, wie er wahrgenommen werden
sollte. Warum feiern wir den nicht mehr?
Wir haben
beide lange Zeit in Amerika gelebt und dort wird es gefeiert.
Ja. Genau. Hier ist leider alles auf das Angestellten-Dasein ausgerichtet. Und das ist eigentlich schade, weil unser ganzer Wohlstand kommt ja durch das Unternehmertum unserer Großväter, die in den 50er und 60er Jahren wahnsinnig tolle Unternehmen angefangen aufzubauen, die wir ja jetzt alle kennen und die Großunternehmen, die uns auch tragen. Aber dieser Unternehmer, eigentlich der Erfindergeist und der Unternehmergeist, der existiert in Deutschland und deshalb wünsche ich mir auch so sehr, dass der jetzt einfach wieder neu angefacht wird.
Die Idee schwelt vielleicht schon länger bei einigen von euch. Soll ich nicht? Der Sprung in die Selbstständigkeit heißt für viele Sicherheit aufgeben, die vielleicht eine feste Anstellung bringt. Obwohl, das muss ich fragen, den Unternehmer Matthias Henze, CEO von Jimdo, ganz so sicher ist das Angestellten-Dasein auch nicht.
Ganz genau. Es ist eher eine fiktive Sicherheit, von der man ausgeht.
Wie entwickelt man den Mut? Wir haben schon gesagt, man braucht eine Idee. Aber viele, wenn die das in ihrem Umfeld jetzt formulieren würden und würden sagen, du Schatz oder Mama, Papa, ich habe vor, mich selbstständig zu machen, wissen wir doch auch. Dann haben wir die Nörgler und die Zauderer auch im direkten Umfeld. Spielt das eigentlich auch eine Rolle, der Einfluss, ob dir jemand auf die Schulter klopft und sagt, los, komm, mach Bärbel, mach Matthias. Oder ob man dir die Zügel anlegt und sagt, ich weiß nicht, das Risiko.
Also es hilft natürlich, wenn man ein Umfeld hat, was einen unterstützt, aber es geht auch natürlich anders. Ja? Viele Selbstständige, mit denen ich rede, die haben dieses Umfeld nicht und machen es trotzdem und sind total glücklich. Und das, was ich nur raten kann, ist, wenn man so ein Gefühl im Bauch hat, dass man es ausprobieren möchte, dann sollte man es auch wirklich tun. Und wie wir das machen, da können wir gleich noch drüber sprechen.
Also bei allen rationalen Entscheidungen spielt das Gefühl auch eine Rolle.
Absolut. Ich kenne ganz, ganz viele Selbstständige, viel mehr als ich gedacht habe, die nach einem schweren Schicksalsschlag angefangen haben. Und da denke ich mir so, oh, warum auf den Schicksalsschlag warten? Ja, wenn das Gefühl da ist, dass du dein Leben selbst in die Hand nehmen möchtest, dann leg doch los. Und viele denken immer so, oh, ich brauche die riesengroße Idee. Das Ding ist aber, Unternehmertum kann sehr, sehr gut im Kleinen anfangen. Zum Beispiel im Nebenerwerb. Mhm. Ja, und dann auch wirklich zu überlegen, was ist eigentlich mein Thema und was habe ich auch anzubieten und wie könnte ich damit vielleicht nächste Woche 100 Euro verdienen. Mhm. Also wirklich ganz im Kleinen überlegen. Wenn man dann die ersten 100
hat. Die man dann natürlich auch nachher versteuern muss. Ne? Wollen wir mal kurz hier erwähnen.
Auf jeden Fall. Ja, es muss auch dann, das Gewerbe
angemeldet werden.
Man muss seinen Arbeitgeber oder seine Arbeitgeberin darüber informieren, ja, beziehungsweise das mit denen absprechen, das muss alles transparent sein. Also es kommen definitiv Pflichten dazu. Aber trotzdem, es ist so, sagen wir mal so, die Bürokratie, die ist nicht cool, ja, aber die sollte einen auch niemals abhalten.
Okay.
Und das heißt also, wenn du irgendwas hast, dann wirklich überlegen, wie kann ich damit ganz, ganz klein anfangen und überhaupt erstmal anfangen zu testen. Und dafür braucht man total wenig. Ja? Einfach nur wirklich überlegen, mit potenziellen Kunden zu sprechen, ein Angebot zu haben, würden die das machen, ja oder nein. Und wenn sie es machen, dann okay, alles klar. Dann okay, wie kann ich dafür den zweiten Kunden?
Und das kann sein, ich habe ein Bienenvolk und habe die Bienenstöcke und ich verkaufe den Honig. An sowas denkst du jetzt, ja?
Ganz genau,
okay,
ganz genau.
Alles
und,
klar.
Und das Ding ist, dieses Unternehmen kann man dann Schritt für Schritt für Schritt einfach immer weiterentwickeln. Mhm. Ja? Und dabei entstehen die besten nachhaltigen Unternehmen.
Bevor wir über das Bürokratiemonster reden, würde ich gerne nochmal mit dir über Zeit sprechen. Kannst du sagen, wie viele Arbeitsstunden deine Woche hat? Weil wenn man auf Angestellte schaut, ist das ja wichtig, wie viele Arbeitsstunden stehen im Vertrag.
Genau, also bei mir ist es schon viel, aber das ist...
Was ist viel?
Bei mir sind es bestimmt 60, 70 Stunden die Woche. Aber das mache ich, weil ich es gerne möchte. Ja, und weil ich das Unternehmen auch dahin bringen möchte. Das, was man echt vergisst häufig ist, wie familienfreundlich Selbstständigkeit tatsächlich ist, weil ich mir die Arbeitszeit frei einteilen kann. Ich kann auch bestimmen, in welchem Tempo ich weitergehe. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel vor 4 Wochen mit einer Frau zusammengesessen und mit ihr darüber gesprochen, wie sie ihr Business weiterentwickeln kann. Und die möchte gerne ihren Umsatz verdoppeln. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, cool. Dann haben wir überlegt, wie das vielleicht gehen kann. Und dann meine ich so, du weißt was, ich glaube, das schaffst du im Jahr. Und dann meinte sie, ja, ich glaube auch. Und dann hat sie mir später abends eine Nachricht geschickt und meinte, nee Matze, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Also ja, ich schaffe das, da bin ich auch von überzeugt, aber ich brauche 3 Jahre, weil meine familiäre Situation das gerade anders nicht hergibt. Mhm. Und das ist total fein. Das ist echt so ein Vorteil von der Selbstständigkeit, dass man sich das einteilen kann. Wie gesagt, es geht im Nebenerwerb, es geht in Teilzeit, es geht in Vollzeit, es geht mit einem Team, ohne Team.
Genau, aber alle anderen, die angestellt sind, sagen ja, den Spruch kenne ich auf jeden Fall, kennst du bestimmt auch, selbst und ständig. Ja, klar, natürlich schreiben wir auch mal am Samstag oder am Sonntag dann Mails und beantworten Anfragen. Das ist, glaube ich, etwas, was viele abschreckt, dieses kein Wochenende haben, Arbeit mit nach Hause nehmen. Das ist ja auch wichtig. Was hast du für einen Partner oder eine Partnerin? Tragen die das mit? Familienfeiern, Geburtstage, alles ist am Wochenende, die Turniere der Kinder. Und dann haben doch viele Angst, da verpasse ich was.
Also ich arbeite am Wochenende grundsätzlich nicht. Es gibt wirklich nur Ausnahmesituationen, wo das der Fall ist, weil ich da nicht arbeiten möchte. Also was definitiv passiert bei den meisten ist, dass natürlich das Privatliche und das Berufliche in irgendeiner Form verschmilzt. Mhm. Ja, und das finde ich aber auch in Ordnung. Man muss es halt nur wissen. Ja, also wenn ich spazieren gehe, denke ich natürlich auch über die Arbeit manchmal nach. Aber auch why not? Ich mache es ja gerne. Es fühlt sich dann auch nicht wie Arbeit an.
Ich habe immer das Gefühl, also sorry für alle, die das jetzt hören, aber wer sich am Dienstagnachmittag oder am Mittwoch schon nach dem Wochenende sehnt, ist doch irgendwie im falschen Job. Was würdest du sagen zu Menschen, die eigentlich immer auf das Wochenende hinleben? Ich denke da manchmal, bist du richtig an dem Ort, wo du wirkst?
Absolut. Und das geht auch zurück zu der letzten Frage. Ja, man macht es ja, weil es ein starkes Warum hat. Also ich mache das für die Freiheit, ich mache das, weil mir das Thema wichtig ist. Und das fühlt sich dann eben auch wirklich nicht mehr nach Arbeit an. Und man macht es gerne und man verwirklicht sich dabei. Ja, das ist so, häufig höre ich von Selbstständigen auch, die kriegen dann einfach ein unglaublich tolles Feedback von den Kunden, wo sie einfach denken, so ja, das habe halt ich gemacht. Ja. Mhm. Und diese Selbstverwirklichung ist einfach was ganz, ganz Wunderbares.
Das kleine Café vielleicht aufmachen, den Schrank-Ausmist-Service, den deine Freundin lieben, vielleicht professionalisieren, deine Blumenliebe zu Geld machen oder einen Hausmeister-Service eröffnen. Es gibt so viele tolle Ideen und viele von euch haben fantastische Talente. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den Sprung zu wagen und als Solopreneur die eigene Firma zu gründen. Mein heutiger Gast, Matthias Henze, kennt viele Gründe, hat 2003 selbst sein erstes Unternehmen aus der Taufe gehoben. Gibt es eigentlich den idealen Zeitpunkt, Matthias?
Den gibt es nicht. Und es ist einfach, wenn man das Gefühl hat, man will loslegen, dann sollte man auch wirklich die Chance beim Shop verpacken und es einfach machen.
Was spielt das Alter für eine Rolle?
Das Alter ist eigentlich total egal, wirklich. Also es gibt ganz junge 12-Jährige, die anfangen, ihr eigenes Business aufzubauen.
Wer ist der 12-Jährige, der ein Unternehmen gründet?
Du, das sind 2 Jungs, also die sind eigentlich 9 und 11 waren die, als sie angefangen haben. Die haben während Covid, hat der Kleine Postkarten gemalt mit Fotomotiven drauf und der ist ein ganz hervorragender Künstler. Und dann haben sie überlegt, die könnten wir vielleicht auch einfach verkaufen. Und dann haben die ein kleines Postkartenbusiness daraus gebaut. Aha.
Ich kenne wenig Leute, die heute noch Postkarten verschicken, aber es hat funktioniert. Aber Alter ist kein Grund zu sagen, ich mache es nicht, ich traue mich nicht.
Ganz genau. Zu jeder Zeit kann man anfangen, ob ganz jung oder ganz alt. Und das ist auch das Schöne daran. Ja, du kannst einfach loslegen, wenn für dich der richtige Zeitpunkt da ist.
Und du musst auch nicht, wenn es dir Spaß macht, mit 65 oder mit 67 aufhören. Das ist ja auch manchmal so für Angestellte dann ein bisschen schwierig.
Ganz genau. Es gibt auch wirklich viele, die dann auch erst anfangen, weil sie denken, okay, ist eigentlich vorbei, aber eigentlich habe ich noch Kraft und Bock und will jetzt auch nicht die ganze Zeit nur Rentner oder Rentnerin sein. Und das ist doch auch total cool.
Und wenn wir auf das Renteneintrittsalter in unserem Land anschauen, ist es ja höher als in anderen Nachbarländern. Ist das auch richtig so in deinen Augen?
Das ist eine schwierige Frage, auf die ich keine so richtig gute Antwort habe, weil es auch für meinen Sektor der Selbstständigen eigentlich irrelevant ist. Ja, die machen halt einfach meistens so lange, wie sie können, weil es denen einfach Spaß macht.
Wenn du die Diskussion verfolgst und du bist ja ein auch wirtschaftlich interessierter Mensch, taucht immer wieder die Frage nach der Vier-Tage-Woche auf. Einige Unternehmen praktizieren das schon, einige Angestellte fordern das ein von ihren Chefs. Habt ihr die Diskussion auch in eurem Unternehmen?
Nee, wir haben sie nicht in unserem Unternehmen und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir die 5-Tage-Woche auch in unserem Unternehmen einfach weiterhin brauchen, weil ich noch nicht ganz sehe, dass die Produktivität wirklich in den 4 Tagen dann auch erledigt werden kann. Das kann sich ändern, aber im Moment sehe ich das noch nicht.
Es gibt Top-Ideen und trotzdem den Fail. Also die Idee ließ sich nicht umsetzen und nicht etablieren am Markt. Woran liegt es dann? Also man will ja gerne Antworten haben aus Niederlagen und vielleicht auch daraus lernen. Umgekehrt vielleicht genau das Gleiche. Man denkt, das klappt nie und dann läuft super. Wie analysiert man dann sowas?
Man legt los. Ja, und dann fängt man auch, man muss die ganze Zeit ganz offen und ehrlich einfach reflektieren, was man für Feedback bekommt, wie auch der Markt sich weiterentwickelt, um dann seine Schlüsse daraus zu ziehen. Und das Ding ist auch wirklich, du hast es ja gerade schon gesagt, das Wichtigste ist, dass man daraus lernt und dann einfach anpasst. Mhm. Weil wenn man eine Idee...
Aber wie bekommst du das Feedback? Sind das dann diese ganzen Feedback-Fragebögen, wo wir immer gefragt werden als Kunden und Kundinnen, wie fandet ihr uns?
Das kann es sein, aber meistens ist es ja dann auch vor allen Dingen bei den Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen der direkte Kundenkontakt, mhm, ja, dass man einfach mit den Leuten dann einfach spricht. Und es kann zum Beispiel, man kann eine total tolle Idee haben, aber der Zeitpunkt ist falsch oder die Kommunikation, mhm, passt nicht oder der Preis ist zu hoch. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man da einfach wirklich lernen kann und meistens dann auch sehr schnell anpassen kann.
Es gibt Menschen, die sagen, man ist Unternehmer oder man ist es nicht. Würdest du das bestätigen? Also wenn man es jetzt einmal geschafft hat, würdest du sagen, du schaffst es immer wieder, auch wenn es ein ganz anderes Produkt wäre?
Auf keinen Fall. Das kannst du nie wirklich sagen. Das zeigt auch die Historie einfach von, mhm, Gründerinnen und Gründern, die eine erfolgreiche Gründung hatten und dann nochmal was Neues gemacht haben. Da spielen ganz viele Sachen dann noch mit rein, wie Zeitpunkt von der, also Zeit von der Idee und so weiter und so fort. Das kann man nicht sagen. Aber die Frage war ja, braucht man was Spezielles, um zu gründen? Mhm. Das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, dass man auch Unternehmertum wirklich, wirklich gut lernen kann und an den Ideen einfach wachsen kann.
Wir wissen, dass viele Menschen derzeit unglücklich in ihrem Job sind. Jedes Jahr veröffentlicht das Gallup-Institut seinen Engagement-Index Deutschland. Und jedes Jahr gibt es mehr oder weniger dasselbe Ergebnis. Fast jeder 5. Angestellte sagt, dass er oder sie sich emotional überhaupt nicht mehr gebunden an sein oder ihr Unternehmen fühlt. Nur 14% laut der aktuellen Studie von 2024 seien emotional hoch eingebunden. Grüße gehen mal raus hier an dieser Stelle an mein Team. Und ich muss das nochmal besprechen heute mit Matthias Henze. Der ist Gast im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Matthias, woran liegt das denn? Das finde ich ja eine erschreckende Zahl und ein trauriges Ergebnis, dass mehr als 7 Millionen Angestellte bereits innerlich gekündigt haben.
Das finde ich auch jedes Mal, wenn ich diese Zahl lese, denke ich so, oh, das ist aber schade. Ja, wirklich, oder?
Weil ja, es ja so, aber es sind für wen ist es schade? Für die Leute selbst, für das Unternehmen, für unsere Wirtschaft, für das ganze Land?
Ja, für alle. Weil alle, also ich meine, wenn man...
Krampf.
Ja, es ist doch so, oder? Also ich meine, wenn da Leute sitzen, die einfach unglücklich in ihrem Job sind, bringen sie mit Sicherheit auch nicht die Leistung. Das heißt also, wir kriegen auch nicht die Produktivität als Gesellschaft daraus. Und ich finde es, in allererster Linie finde ich es schade für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil wenn du da einfach nur deine Zeit absippst, dafür ist es doch eigentlich viel zu viel Zeit im Leben, die man dann im Job verbringt.
Aber wo muss man dann aufpassen? Liegt das dann am Angestellten oder liegt das am Chef oder an der Chefin?
Das kann natürlich beides sein. Es kann beides sein. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wenn jemand neu anfängt, dass er sich erstens mit dem Thema identifizieren kann, wofür das Unternehmen steht und zweitens die fachlichen Spezifikationen mitbringt und dann muss es natürlich aber auch der kulturelle Match da sein, dass man auf persönlicher Ebene einfach gut zusammen funktioniert.
Aber das ist ja dann schon fast so ein bisschen, man will jetzt auch nicht japanische Verhältnisse, wo du deine ganze Freizeit und deinen Urlaub halt mit der Firma verbringen musst. Aber dass du sagst, das ist schon wichtig, dass es matcht, dass die Chemie stimmt.
Auf jeden Fall. Die Identifikation mit dem Unternehmen muss da sein und persönlich muss es natürlich auch funktionieren. Es ist ja ein richtiges Team, ja, und man verbringt so viel Zeit miteinander. Man wird nur das Beste gegenseitig aus sich herausholen können, wenn es auch auf der persönlichen Ebene gut funktioniert. Aha.
wenn 7 Millionen Menschen irgendwas tun, weil sie müssen und nicht, weil sie wollen, dann würden wir beide vielleicht und viele andere, die uns jetzt zuhören, sagen, ach komm, dann wechsle ich. Und dann muss ich ja als Angestellter auch gucken, dass mir der Fehler nicht nochmal passiert. Was ist denn in deinen Augen so die Pflicht der Angestellten, worauf sie achten müssen?
Auch genau diese Sachen eben zu checken, über die wir gerade schon gesprochen haben. Ja, ist es wirklich das Unternehmen? Genau, sie sollten auch mit anderen Angestellten aus dem Unternehmen reden, ob das auch, wie es einem im Bewerbungsgespräch dargestellt wird, ob das auch wirklich so ist. Ja, also auch da einfach so ein bisschen hinter die Kulisse schauen und dann auch das Team kennenlernen, um festzustellen, ob sie auch denken, dass es auf der persönlichen Ebene gut klappen könnte.
Oder vielleicht können sie sich auch selbstständig machen, denn das ist ja das Thema, für das du brennst. Adios, Chef und vielleicht auch adios, Arbeitsamt. Der Sprung in die Selbstständigkeit ist und bleibt ein Abenteuer. Also das können wir ja auch nicht wegreden. Vielleicht können wir das kleine Einmaleins nochmal durchgehen, Matthias. Wie fängt man an? Was brauche ich? Wenn ich jetzt morgen sage, ich habe ein Talent im, keine Ahnung, ich habe einen grünen Daumen und will irgendwas mit Blumen machen. Irgendwas wäre wahrscheinlich schon mal schlecht.
Genau, also das Erste wäre zu überlegen, okay, wenn ich was mit Blumen machen möchte, was bietet sich denn für mich an? Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel eine Kundin von uns, die hat ihr kleines Atelier gehabt, wo sie dann Blumensträuße einfach verkauft hat, hat dann mit auch Junggesellen einen Abschied gemacht, wo sie dann zusammen Kränze gebunden haben und dann war Covid und dann hat sie gesagt, okay, die ganzen Leute sitzen zu Hause und die brauchen eigentlich schönere Balkone. Seitdem nennt sie sich die Balkonfreundin und macht die Balkone schön. Ja, also es gibt auch in diesem Feld unglaublich viel, was man einfach macht. Kann. Und da geht es darum, dann einfach auszuprobieren und zu gucken, ob man die ersten Kundinnen und Kunden dann auch gewinnen kann, wo man dann eben drauf aufbauen kann.
Ist der Name wichtig, dass man im Namen des Unternehmens schon mal erkennt, worum es geht?
Das kann helfen, aber das ist kein absolutes Erfolgskriterium.
Ja. Wer ist Jim und was macht er eigentlich?
Ja, genau.
Gibt es einen Grund oder wie setze ich das zusammen? Ist es aus euren Vornamen? Nee.
Nee, also
Frieden?
Es war.
Nee. Matthias.
Für uns war es wichtig, dass wir einen kurzen Namen haben, der international funktioniert und wo auch alle www-Adressen frei waren. Ja, also de.com.
Muss man natürlich auch nochmal sichern.
Genau, das war für unser Business natürlich existenziell. Und dann haben wir irgendwann, also wir haben eine richtige Namensfindung gemacht, das hat alles nicht richtig funktioniert. Und irgendwann haben wir einfach da gesessen, eine Kiste Bier in die Mitte und Buchstaben eingehackt. Und dann haben wir, dann war aber schon mein Gastvater in den USA, hieß Jim, ja. Und dann so, okay, Jim can do, das passt schon. Und dann war Jim do, war tatsächlich alles frei.
Okay, klingt wie so ein Transporter irgendwie von einem Unternehmen aus Norddeutschland. Und wir haben gesagt, klar, man braucht eine konkrete Idee und gehen so ein bisschen durch wie so eine kleine Checkliste. Was braucht man? Zu welchem Amt oder zu welchen Ämtern muss ich denn als erstes, wenn ich ein Unternehmen anmelden möchte?
Zum Gewerbeamt und das Gewerbe anmelden.
Okay, wie lange warte ich da auf einen Termin?
Das geht relativ fix. Bis das Gewerbe dann eingetragen ist, kommt es ein bisschen drauf an, wo man ist.
Wird man gefeiert? Rollen die dir den roten Teppich aus? Kriegst du so ein Gründerpaket und so eine Schleife, ich bin jetzt selbstständig?
Da hoffe ich drauf, dass das in der nächsten Zeit so wird. Derzeit ist es noch nicht so.
Aber das ist doch schade. Sowas wäre doch ganz schön. So ein bisschen so kleine Gimmicks oder Freude für den Mut.
Absolut, absolut. Das ist genau das, was die Menschen auch brauchen. Und das ist auch das, was ich mir wünsche, dass wir verstehen, dass dieser Unternehmergeist doch was ganz Tolles ist und dass er unbedingt unterstützt werden sollte.
Soll ich mich akribisch vorbereiten oder einfach mal machen?
Das kommt ein bisschen auf die Idee drauf an. Wenn es eine größere Idee ist, wo ich mehr Geld brauche, dann würde ich sagen, ja. Also dann macht es durchaus Sinn, sich einmal damit auseinanderzusetzen, wie viel muss ich eigentlich wann verkaufen, was für Kosten kommen auf mich zu, dass man das alles gut kommt. Also nehmen wir zum Beispiel einen Café. Ja, da würde ich definitiv dazu raten, sich da dementsprechend auch mit einem Businessplan drauf vorzubereiten. Wenn es jetzt darum geht, dass man selber eine Dienstleistung anbieten möchte, dann geht es meiner Meinung nach viel eher darum, schnell zu testen, ob man auf dem richtigen Weg ist und zu gucken, ob Kundinnen und Kunden eigentlich die Dienstleistung in Anspruch nehmen würden.
Wenn ich schon immer mies war in Mathe, kriege ich so ein bisschen Panik bei dem Wort Businessplan. Kann ich mir da Hilfe holen?
Absolut.
Wem?
Ja, es gibt sehr, sehr, also die IHK sind sehr gute Anlaufpunkte. Dann gibt es großartige Gründungsberaterinnen und Gründungsberater, die wirklich eine gute Arbeit machen und auch die Erfahrung haben von anderen Businesses, dass da auch die richtigen Zahlen stehen. Also Unterstützung gibt es auf jeden Fall.
Ja, warum ist es denn so schwer, ein Unternehmen zu gründen? Warum sagen alle, das geht ja gar nicht?
Es ist gar nicht, ja, es ist auch nicht schwer. Ja, also die Bürokratie könnte einfacher sein, aber meiner Meinung nach sollte sie einen nicht davon abhalten, anzufangen. Es kommt eher auf die Menschen dahinter an, dass sie den Mut einfach aufbringen und sagen so, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Ja, und in Deutschland ist es leider immer noch ein bisschen ein Sonderfall, dass man sich selbstständig macht. Man wird da immer noch ein bisschen schräg angeguckt. Auch das Scheitern ist immer noch ein Thema. Und das finde ich total schade.
Ja, das nervt. Das muss ich dir ehrlich mal sagen. Dann bist du einmal gescheitert, dann denkt jeder, oh ja, schnell wieder ins warme Nest des Angestelltentums. Warum ist Scheitern kein Problem? Kann natürlich sein, das muss man auch nochmal sagen, dass Kosten entstehen, dass man im schlimmsten Fall in die Insolvenz gehen muss, dann bleibt ja da auch keine positive Erfahrung zurück. Aber wenn du sagst, okay, ich habe keine Kunden, ich habe nicht allzu viel Geld verloren, kann man doch nochmal neu starten, oder?
Ja, ganz genau. Das ist auch genau mein Thema, dass ich denke, okay, dümmer bist du dadurch sicherlich nicht geworden. Ja, also wir haben mit Jimdo auch mehrere Krisen durchlebt und das sind genau die Momente gewesen, in denen ich eigentlich am meisten gelernt habe. Mhm. Das sind genau die Sachen, die uns so dermaßen gefordert haben, wo wir so aufmerksam waren, so auch experimentierfreudig waren, wo wir einfach gesehen haben, okay, wir haben es jetzt geschafft, ja, und wenn das Erfolgsrezept davon war, dann machen wir jetzt einfach genauso weiter, als wären wir die ganze Zeit in der Krise. Also, verstehst du, du lernst Mechanismen, damit dann einfach umzugehen.
Du hältst dein Adrenalin-Level einfach hoch und schläfst du heute immer noch schlecht? Das tut mir sehr leid. Und dann fragen sich viele, ich bin der Macher, ich weiß, wo es lang geht, ich möchte gerne alleine entscheiden. Ist das dann auch nochmal eine Frage, mache ich das alleine oder lieber im Team?
Das ist auch ganz persönlich. Ja, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass wir im Team angefangen haben. Ohne die beiden hätten wir Jimdo nicht so aufbauen können.
Grüße gehen an die beiden raus, weil die hören uns natürlich zu.
Genau, die sind einfach, das sind auch nach wie vor mit meine besten Freunde. Das ist einfach ganz, ganz wunderbar. Jetzt mache ich es alleine weiter. Das geht auch. Es hat beides seine Vor- und Nachteile.
Aber es kann natürlich auch sein, wissen wir ja, wenn man mit Freunden in Urlaub fährt, dass man auf einmal feststellt, der ist vielleicht gar nicht so belastbar oder der will mit dem Unternehmen in eine ganz andere Richtung als ich. Was ist, wenn man sich vom Kicken oder aus der letzten Bank in der Klasse schon kennt und sich da einmal gut verstanden hat auf dem Schulhof und gründet dann ein Unternehmen? Muss sich dann in der Kommunikation nochmal etwas ändern?
Definitiv. Also man muss einfach absolut grundehrlich und transparent sein. Das ist meine Erfahrung. Und sofort, wenn Sachen aufkommen, wo man so ein leichtes Grummeln im Bauch hat, das auch wirklich offen ansprechen, damit man die Sachen früh ausräumt. Es hilft auch, wenn man anfängt, sich gewisse Szenarien vorzustellen, was passieren könnte, um einfach mal zu gucken, ob man da auf der gleichen Linie ist. Denn die Partnerwahl, Augen auf bei der Partnerwahl, ist im Business auf jeden Fall auch extrem wichtig.
Eine Unternehmensgründung in unserem Land ist immer noch was Besonderes, denn Deutschland ist kein Gründerland. Das weiß Matthias Henze. Warum eigentlich nicht?
Das frage ich mich auch. Das ist wirklich so eine
Frage. Wer weiß die Antwort, wenn nicht du?
Also grundsätzlich, glaube ich, hat Deutschland alles dafür, ein unglaublich tolles Gründungsland zu sein mit einem ganz tollen Unternehmergeist.
Jetzt kommt das Aber.
Nee, die Menschen, also der Erfindergeist steckt ja in Deutschland. Ja? Mhm. Die großen Unternehmen, die wir heute sehen, sind von unseren Großvätern gegründet worden. Das heißt, da ist ja irgendwas. Und ich wünsche mir einfach sehr, dass das neu angefacht wird. Heute ist es leider so, dass eigentlich alles auf das Angestellten-Dasein zugeschnitten ist. Ja?
Wie meinst du das? Du hast das schon ein, zwei Mal erwähnt. Woran machst du das fest?
Naja, ich kann ja mal kurz aus dem Sondierungspapier vorlesen. Wir setzen uns für eine starke, wettbewerbsfähige Wirtschaft ein, die von einer gut ausgebildeten und fair bezahlten Arbeitnehmerschaft getragen wird. Mhm. Ja, also auch in der Politik kommt Unternehmertum viel zu wenig vor. Mhm. Ja, und alles.
Also Angestellte sehen wir natürlich auch auf den Straßen. Wir sehen Gewerkschaften, die aktiv für Angestellte kämpfen. Das sehen wir alles nicht bei den Unternehmern.
Genau. Und wir sehen es auch in den Schulen nicht, dass Unternehmertum oder Selbstständigkeit als Alternative angeboten wird. Mhm. Und das ist definitiv ein Punkt, wo wir ansetzen sollten.
Also ab in die POWI und Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsleistungskurse. Das könnten ja auch die Unternehmer in ihren Regionen selber mal anbieten.
Genau, das glaube ich. Ich glaube auch, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer dazu absolut bereit wären. Ja, aber man muss sie natürlich auch dazu einladen, dass man es macht. Denn die Unternehmerinnen und Unternehmer kümmern sich in erster Linie natürlich um ihre Unternehmen selbst.
Klar, aber dann darf ich nochmal kurz die Worte Gesetze, Vorschriften, Nachweispflichten und alles zusammengefasst unter Bürokratie erwähnen. Das mögen wir auch.
Das mögen wir. Also wir selbst
Land
mögen es nicht,
auch,
aber
nein,
unser Land.
Du hast gesagt, ja, es gibt viele tolle Ideen, aber da gibt es auch eine andere Leidenschaft, die der Paragraphen, der Papiere und der Vorschriften.
Genau, und ich wünsche mir einfach sehr, ja, total, und ich wünsche mir einfach sehr, dass die Politik anfängt, Unternehmertum mitzudenken. Ja, mhm. Wir haben das auch Anfang der 2000er sehr erfolgreich gehabt, zum Beispiel mit der IHG, die wissenschaftlich bewiesen sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ich hoffe sehr, dass jetzt ein Signal von der Politik ausgehen wird, dass Unternehmertum gewollt und gewünscht und unterstützt wird. Denn meiner Meinung nach ist dieses Unternehmertum ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass wir aus dieser Krise herauskommen.
Das heißt aber eben auch Überregulierung abbauen und einen praktikablen Weg dann tatsächlich zu gehen. Wir haben vorhin gesagt, wir gehen weiter durch mit unserem kleinen Einmaleins. Was ist mit Rücklagen? Was ist mit Steuern? Was ist mit Buchhaltung?
Absolut wichtig, dass man einen guten Überblick über seine Finanzen hat, dass man Altersvorsorge nicht vergisst, dass man anfängt, sich einen Puffer aufzubauen.
Ganz wichtiges Stichwort.
Genau, und der Weg dahin ist, dass man sein Unternehmen immer Schritt für Schritt für Schritt weiterentwickelt. Das ist auch keine Rocket Science, ja, sondern man nimmt sich einfach immer Zeit dafür, wieder auch mal auf sein Unternehmen zu blicken, ein bisschen von außen und nicht nur im Operativen im Unternehmen stecken bleibt. Und dann kann man diese Themen auch wirklich sehr gut, sehr strukturiert bearbeiten und auch immer überlegen, was ist denn eigentlich mein nächster Schritt, wie ich auch ein bisschen weiter wieder wachsen kann.
Okay, also in deinem Buch hast du es, glaube ich, so genannt, nicht immer Zementsäcke schleppen, wenn der Bauplan gerade mal nicht stimmt. Also das heißt, innehalten, die eigene innere Drohne zu sein. Du planst, du machst, du beobachtest und dann passt du an. Aber dafür muss man sich ja im laufenden Geschäft dann auch die Zeit nehmen.
Genau, aber das ist nicht super viel Zeit, die man dafür braucht. Ich glaube, wenn man das eine Stunde am Tag macht, ja, das kann man sich irgendwie freischaufeln, dann funktioniert das. Oder wir drei, ja, als wir angefangen haben, wir sind immer wieder zurück zu dem Bauernhof gefahren für ein paar Tage, haben uns rausgezogen aus dem Tagesgeschäft und dann am Unternehmen gearbeitet. Da muss man seinen Weg finden, wie man da kleine Rituale für baut.
Wie übersteht man eine Flaute?
Eine Flaute übersteht man sehr gut darin, dass man erstmal eine Bestandsaufnahme macht und schaut, okay, was passiert denn hier eigentlich? Oder was ist denn passiert? Warum bin ich in dieser Situation, in der ich eigentlich gerade bin?
Also keine Angst vor Krisen, das ist eine Chance, etwas zu lernen.
Absolut. Wir haben in den Krisen ganz, ganz, ganz viel gelernt. Und ich kann auch gleich noch ein paar Beispiele geben von Selbstständigen, die in Covid ja ganz krasse Krisen durchgemacht haben, wie sie damit umgegangen sind. Und dann im zweiten Schritt überlegt man, wo geht's denn hin? Und dann zieht man sich wieder ein bisschen zurück und überlegt, okay, was habe ich denn eigentlich, um vielleicht das zu bedienen, was in der Zukunft gefragt ist? Und nehmen wir mal so ein Beispiel von Covid. Ja, ein Kunde von uns, der ist Hutmacher in der Schweiz. Hat das Unternehmen in der dritten Generation, dieses Unternehmen macht alles von die Materialien einkaufen, produzieren und auch vertreiben. Dann kam Covid und er wusste sofort, dass sein Geschäft eigentlich jetzt von einem Tag auf den anderen tot ist. Weil es wird keiner mehr jetzt in diesen Zeiten, also es geht keiner mehr aus, braucht eigentlich keine Hüte mehr und es wird auch keiner mehr 100 bis 150 Franken für einen Hut ausgeben. So, dann war er natürlich in Schockstarre, ja, und hat überlegt, krass, was mache ich denn jetzt? Ich habe ja jetzt ein Team und ich muss meine Miete weiter bezahlen, wie gehe ich damit um? Dann hat er sich überlegt, okay, die ganzen Menschen sind jetzt ja viel zu Hause und er hatte vorher für Freundinnen und Freundinnen schon mal so Strohuntersetzer für die Tische gemacht, wo man Vasen draufstellt oder auch eben das Geschirr drauf. Und dann hat er gesagt, okay, das kann ich jetzt eigentlich auch nochmal mehr machen, das kann ich nämlich von zu Hause machen und wenn das funktioniert, dann kann ich das meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch ganz leicht beibringen, dass die das auch von zu Hause machen können.
Also die Krise genutzt, um anders zu denken, um eine neue Chance zu sehen.
Genau. Und damit hat er es dann natürlich nicht 100% seines Umsatzes geschafft aufzufangen, aber zumindest 20 bis 30%, was in der Zeit ja schon ganz grandios
war. Ja, und er hat das Unternehmen nicht schließen müssen wie viele andere. Gibt es denn kleinstunternehmerische No-Gos für dich, sich zum Beispiel Geld von der Schwiegermutter leihen, wenn man vorhat, sich privat zu trennen, die Xbox verpfänden, ans Sparbuch der Kinder gehen?
Klar, also man sollte natürlich weiterhin ganz werteorientiert arbeiten und die Sachen machen, die auch einfach okay sind zu machen. Ich würde auch keinem raten, sich massiv zu verschulden, wenn man nicht weiß, wie man die Schulden auch wieder zurückzahlen kann. Ja, also da wäre ich auch definitiv vorsichtig.
Es gibt nichts Größeres, nichts, was einen mehr erfüllt, als sein Thema zu entdecken, sagst du ja. Frei darin zu sein, wie, wo, woran und wie viel, in welchem Tempo, mit wem, nach welchen Prinzipien man arbeitet. Das ist einfach irre, irre gut. Ich habe so ein fettes Grinsen im Gesicht, weil ich weiß, was du meinst. Und vorhin hast du nochmal einen Blick in die Zukunft gewagt und hast gesagt, okay, keine Angst vor KI. Auf welchen Feldern, glaubst du denn, wird in Zukunft KI eher so Klein- und Kleinstunternehmen dann helfen?
Auf allen Ebenen. Also das geht darum, dass Arbeitsprozesse viel mehr automatisiert werden. Wir werden viel mehr verständliche Daten haben, die uns wirklich helfen. Also zum Beispiel, ja, wie kann ich mehr verkaufen? Was machen andere Leute? Also es wird wahnsinnig gut für die Selbstständigen werden.
Noch ein Satz oder ein Rat für alle, die uns hier zugehört haben und sagen, ja, das bin doch ich, über die da gesprochen haben. Ich will es. Ich will mich gern selbstständig machen mit einem kleinen Unternehmen, was vielleicht mal zu einem großen heranwächst.
Sofort anfangen. Nicht zurückhalten lassen. Einfach anfangen.
Dein Buch heißt Das Unternehmen bist du. Das Buch für alle Selbstständigen und die, die es werden wollen. Lieber Matthias Henze, ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir einen fantastischen Tag.
Ganz herzlichen Dank. Das hat Spaß gemacht.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Wenn ihr noch mehr zum Thema Selbstständigkeit wissen wollt, in der ARD Mediathek gibt's viel zu hören. Zum Beispiel florierende Start-ups, Gründergeist in Zeiten der Wirtschaftsflaute. Ein aktueller Podcast aus einem Münchner Start-up-Zentrum.